Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert. Der Podcast, der Persönlichkeiten aus Oberösterreich vor den Vorhang holt. Mein Name ist Hannes K. Er ist der Landesvorsitzende der NEOS Oberösterreich und heute bei mir im Podcast-Talk. Ich werde mit ihm über sein Baby, die NEOS Oberösterreich, und auch über Privates reden. Ich freue mich, dass er hier ist und auf ein tolles Gespräch. Felix Eppeltauer.
Guten Morgen, schön, dass Sie da sind, und ich freue mich auch auf unser Gespräch.
Herr Eppeltauer, gehen wir aufs Kommunikative in Oberösterreich eigentlich typische Du über?
Sehr gerne, Christi Hannes.
Christi Felix. Du warst lange Zeit in Wien, Felix. Wie viel Oberösterreich steckt noch in dir?
Ich würde sagen, um die 100%. Ich war nämlich nie wirklich aus Oberösterreich weg. Also auch in der Zeit, in der ich beruflich in Wien war, zuletzt dann eben als Nationalratsabgeordneter oder in Salzburg als Büroleiter unserer dortigen Landesrätin, war ich immer eigentlich wohnhaft in Linz. Bin sehr viel gependelt und weiß, was es bedeutet, jeden Tag sehr früh aufzustehen, in den Zug zu springen und dann eher später wieder heimzukommen. Aber richtig weg war ich ehrlich gesagt nie. Aber so weit weg, dass ich auch gemerkt habe, wie ist es, woanders zu sein, woanders zu leben, ums Eck, einmal in Wien, einmal in Salzburg. Und das war schon auch wertvoll.
Das waren jetzt, wenn ich es richtig gehört habe, alles politische Stationen. Wann wurde aus dem Gedanken, sich politisch zu engagieren, der feste Entschluss, das auch durchzuziehen? Teil 1 der Frage und Teil 2, hat die Familie dabei irgendeine tragende Rolle gespielt?
Da hast du jetzt deine Box aufgemacht, weil da kann ich eine halbe Stunde drüber reden.
Ich
versuche es kurz zu machen. Ich habe niemals auch nur im Traum daran gedacht, Politiker zu werden. Ich habe das klassische Bild gehabt, das glaube ich leider viel zu verbreitet ist in der Öffentlichkeit, dass das eine furchtbar mühsame, zahre Geschichte ist, und habe mir immer gedacht, die Personen, die ich da so erlebe und wahrnehme und die Art und Weise, wie Politik zu funktionieren scheint, das ist überhaupt nicht cool und das ist nichts für mich. Passiert ist es, weil ich neugierig war und weil ich mich engagiert habe. Und es hat ganz einfach, um es jetzt ganz kurz zu machen, das eine das andere ergeben. NEOS wurde gegründet, der Matthias Strolz hat mich abgeholt mit seiner feurigen, leidenschaftlichen Nicht-Politiker-Art. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist doch einmal was, wo man aus dem Nörgeln und Jammern und Verdruss, Trübsalblasen ins Tun kommen kann. Und ja, es hat eins das andere ergeben. Ich sage aber eins immer dazu, ich hätte die jetzigen Möglichkeiten zu lernen, zu wachsen, zu gestalten in meinen jetzigen Rollen niemals dann bekommen, wenn ich das unbedingt wollen hätte. Und das merke ich überall, gerade wenn jüngere Leute oder Quereinsteiger kommen, die dies unbedingt wollen. Erstens merkst du das ja noch an und es ist eine Schwäche und zweitens, die scheitern früher oder später.
Hast du dafür Leute miterlebt, die scheitern? Meinst du jetzt vielleicht die Vorgänger bei dir in der Landespartei, die ja auch in den Landtag wollten und es nicht geschafft haben? War da zu viel Wollen dabei?
Ich meine damit, wenn Menschen eine Rolle und das, was sie glauben, dass diese Rolle bringt, Ansehen, vermeintliche Macht und dergleichen, fürs eigene Ego unbedingt brauchen, dann tut's ihnen nicht gut. Dann tut es der Rolle nicht gut und dann tut es der Organisation nicht gut, beziehungsweise im Großen und Ganzen auch der öffentlichen Sache. Und ich maße mir an zu sagen, dass wir in der heutigen Politiklandschaft zu viele Menschen haben, die das Ganze vor allem für ihr eigenes Ego machen oder für ihr eigenes Fortkommen machen. Das prominenteste Beispiel, das noch immer in aller Munde wohl ist, ist der Sebastian Kurz, der ein begnadeter Handwerker war, aber im Endeffekt ein reiner Karrierist, der die Möglichkeiten, die er gehabt hätte, dieses Land wirklich zu reformieren und zu gestalten, sträflich vernachlässigt hat. Ich glaube, dass das sehr gut illustriert, wie wichtig es ist, dass man mit Idealismus reingeht und mit Engagement, aber dass das Ego raus sein muss.
Mhm. Teil 2 der Frage, die Familie und die tragende Rolle, hat sie gespielt bei der Entscheidung?
Im Nachhinein gesehen war es eine ganz zentrale Rolle dessen, wie ich aufgewachsen bin und was die Haltung zur Politik war, die mir vermittelt worden ist. Und natürlich, wenn du mit einer Politikerin wie meiner Oma aufwächst, die in unserer Familie eine sehr prägende und zentrale Gestalt war. Manche bei uns sagen, wir warnen immer ein Matriarchat und die Oma war Chefin. Ich sage im Übrigen, wir waren ein Patriarchat und die Oma war der Chef, aber über das können wir noch reden. Dann hast du eine größere Offenheit zur Politik und dann fällt da der Gedanke leichter und liegt da näher zu sagen, okay, das gehört eigentlich dazu, sich als Bürgerin oder als Bürger aktiv in diesen Raum Politik reinzustellen und den mitzugestalten. Ich glaube, dass das schwieriger ist, wenn man das von daheim nicht mit Beispielen vorgezeigt bekommen hat, und appelliere immer, gerade wenn ich mit Schülergruppen zum Beispiel in Kontakt komme im Landhaus, dafür diese Selbstverständlichkeit sich anzueignen. Politik ist auch dein Ort, ist auch der Ort eines jeden anderen und den gestalten wir gemeinsam.
Was fehlt aktuell in der oberösterreichischen Politik? Was kannst du dazu beitragen und was wird bzw. muss da noch kommen?
Wir stehen jetzt rund 2 Jahre vor der nächsten Richtungsentscheidung in Oberösterreich. Im Herbst 2027 wählen wir einen neuen Landtag und neue Gemeinderäte. Es ist ein super Wahljahr. Und was fehlt und was wir erneuern können oder neu machen können in Oberösterreich, das ist die Ambition. Das ist der Anspruch, diesen unglaublich chancenreichen Standort endlich auch weiterzuentwickeln. Weil was ich beobachte jetzt im 3. Jahr oder 4. Jahr eigentlich schon im Oberösterreichischen Landtag, das ist, wir haben eine schwarz-blaue Landesregierung, die sich damit begnügt, den Status quo zu verwalten. Jetzt kann man dann im Detail drüber reden und fachsimpeln, ob das eine besonders gute oder vielleicht verbesserungswürdige Verwaltung ist, ist ja von Bereich zu Bereich unterschiedlich. Aber die Idee, dass man wirklich einmal neue Fundamente schafft, dass man dieses politische System, die Gesellschaft an sich führt und gestaltet, die fällt mir völlig. Es ist ein relativer Stillstand. Und ich glaube, dass ich persönlich, deshalb sitze ich ja da und deshalb mache ich das, was ich mache, einen Elan einbringen kann, Ambition einbringen kann und einen Anspruch, dass wir endlich einmal wirklich wachsen und, letzter Satz dazu gerne, aufhören mit dieser Nabelschau. Ich höre ständig, nein, wir sind das beste Bundesland da und dort. Und die Burgenländer sind nicht so gut wie wir und die Steirer sind nicht so gut wie wir. Und anfangen, dass wir uns mit denen messen und vergleichen, mit denen wir uns messen und vergleichen müssen, mit unseren Wettbewerbern. Und das sind erfolgreiche Regionen in Europa und in der Welt. Und dann sehen wir müssen ganz viel ganz anders machen, neu denken und reformieren. Und mein Ziel ist es, dafür zu werben, dass der Reformfunke, den ich damit mache, jetzt von der Bundesregierung, wo wir ihn eingebracht haben, auf die Landesregierung überspringt in 2 Jahren.
Sprünge, das Stichwort möchte ich aufnehmen. Der Sprung vom Regionalen, du warst Linzer Gemeinderat, hin zur Bundespolitik als Nationalratsabgeordneter, wieder zurück in die Landespolitik, also wieder etwas regionaler. Wo sind da die größten Unterschiede in der täglichen Arbeit?
Also, ich glaube, man muss wissen, bei NEOS ist alles im Aufbau und alles im Fluss. Wir sind keine Partei, in der man eincheckt als Funktionär und dann über Jahrzehnte sozusagen sich Schritt für Schritt an irgendein Ziel hinarbeiten kann oder irgendwo landet und durch die Ebenen sozusagen durchmarschiert. Diese Ochsentour, wie sie oft heißt. Das ist bei uns naturgemäß nicht so, weil bei uns wird das alles erst gebaut und entsteht gerade erst. Wir sind in der ersten Regierungsbeteiligung auf Bundesebene gerade erst. Und entsprechend war es für mich eine Riesenchance, im Laufe der letzten 10 Jahre sehr schnell, verhältnismäßig schnell, verschiedene Stationen der Politik kennenzulernen. Nicht, weil ich gesagt habe, ich will unbedingt Gemeinderat werden, ich will unbedingt Nationalratsabgeordneter werden, ich will unbedingt Landtagsabgeordneter werden, sondern weil ich mich einfach mit allem, was ich habe, mit meiner Energie, mit meiner Zeit, mit meiner jugendlichen Naivität am Anfang, sage ich auch ganz ehrlich, da reingehaut habe und gesagt habe, okay, was auch immer sich ergibt, ich bin neugierig darauf zu lernen, wie funktioniert das wirklich? Ist das wirklich so furchtbar, wie immer alle sagen? Sind die alle wirklich so doof, wie immer geredet wird? Antwort im Übrigen, es ist nicht so furchtbar, aber viel anstrengender und die sind überhaupt nicht so doof, sondern wir haben großartige Leute in allen Parteien, Klammer zu. Und daher hat sich dieser Weg ergeben, von der Jugendorganisation der Linzer Kommunalpolitik in den Nationalrat, dazwischen im Übrigen auch in Salzburg 2 Jahre mitgeholfen, die erste Regierungsbeteiligung von NEOS mitzugestalten. Und es gibt große Gemeinsamkeiten und Grundregeln und Prinzipien, nach denen Politik funktioniert, egal auf welcher Ebene. Und es gibt einen, glaube ich, ganz wesentlichen Unterschied zwischen diesen Ebenen. Und das ist die Nähe der Entscheidenden zu den Konsequenzen ihrer Entscheidung. Und die ist ganz einfach auf der kommunalen Ebene und auf der Landesebene logischerweise viel näher. Mhm.
Wünscht man sich das oft oder denkt man sich, um Gottes Willen, eigentlich war die eher weiter, lieber weiter weg von diesen Ergebnissen meiner Entscheidungen, von den Konsequenzen? Wäre auch eine Ebene, eine weitere, die du anstreben könntest, die EU-Ebene, wo mir ganz weit weg ist.
Ja, ich glaube, man muss es genau sagen, weil es ist eine unglaublich wichtige Frage für die Haltung zur Politik. Die Personen, die da entscheiden, die leben ja in unserer Welt. Es ist ja jetzt nicht so, als würde der Bundeskanzler nichts zu tun haben mit seinem Lebensumfeld oder ein EU-Abgeordneter oder was auch immer.
Aber er wird wahrscheinlich nicht so oft angesprochen auf das, was er entscheidet,
genau, wie
ein Bürgermeister, wie ein Gemeinderat
genau, in
einer kleineren Gemeinde.
Oder eben Landespolitiker.
Oder Landespolitiker.
Da haben wir diese Unmittelbarkeit. Und genau, das hast du jetzt völlig richtig am Punkt gebracht, genau darum geht's mir. Ich sag's ganz ehrlich, ich kann mir zum heutigen Punkt überhaupt nicht vorstellen, in der EU Abgeordneter zu sein. Es ist eine extrem spezifische Tätigkeit. Meine große Leidenschaft gilt dieser Unmittelbarkeit und dieser Nähe. Das gibt mir wahnsinnig Gefühl, das macht mir Riesenfreude, weil ich dieses Feedback sehr schätze, das ich kriege auf alles, was ich sage oder was ich mitgestalte, wo ich Mitverantwortung trage, auch wenn ich in der Opposition bin in Oberösterreich. Warum ist es mir noch wichtig, diese Nähe zu haben? Mein Hauptjob ist es eigentlich, die NEOS in Oberösterreich aufzubauen und zu führen. Und das kannst du nur vor Ort machen, das ist unglaublich zeitaufwendig. Eine Partei ist immer auch in gewisser Weise ein Verein und um den musst du dich kümmern. Und das kann man nicht aus der EU heraus oder aus Brüssel oder Straßburg heraus, das kann man auch nicht aus Wien heraus. Da musst du vor Ort sein, da sitzt du im Auto und im Wirtshaus. Und das macht mir eine Riesenfreude, auch wenn es sehr viel Energie kostet, wie mit allen guten Dingen.
Die Frage, ob du zufrieden bist mit dem Aufbau deines Vereins, stelle ich jetzt nicht, weil sie würde wahrscheinlich zu lange dauern, dir zu beantworten.
Ich kann ein kurzes Blitzlicht gern geben. Ich glaube, dass es jetzt nicht übertrieben interessant ist, über irgendwelche Details einer Parteiorganisation zu sprechen. Das war im Übrigen einer der Sachen, die mir immer furchtbar gelangweilt haben an Politik, dieses ganze Funktionärstum. Mittlerweile verstehe ich, dass Funktionäre und innen, also Leute, die sich in einer Partei darum kümmern, dass diese Partei funktioniert, dass die willkommen heißen, die es für Neue, die sie engagieren wollen, dass die einen Mehrwert bietet für die Gesellschaft, dass das unglaublich wichtige Leute sind, denen ich wahnsinnig dankbar bin, egal in welcher Partei sie das machen. Aber um es ganz kurz zu machen, wir sind eine wachsende Bewegung, die in keiner Weise auf einem Status ist und in einem Stadium und in einer Kraft ist wie ihre Mitbewerbenden, weil die einfach einen zeitlichen Vorsprung haben. Und wir spielen aber trotzdem mit Gladbach in der Champions League, bewerben uns auch bei der nächsten Wahl 27 und haben auch den Anspruch mitzugestalten in einer Regierungsverantwortung. Und das bringt einen Haufen Herausforderungen mit sich. Mhm. Erwartungsmanagement, die wenigen Ressourcen, die da sind, gut zu allokieren und alle zu unterstützen trotzdem, die mitmachen wollen. Und oh Wunder, es geht, aber es ist eine der sicher herausfordernden Führungsaufgaben, die es so gibt. Ich lerne wahnsinnig viel und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Mhm. Politiker müssen sich mit allen Themen beschäftigen des täglichen Lebens, müssen immer alles wissen. Was sind in einem Themenranking, wenn wir es aufstellen würden, wo steht bei dir der Schwerpunkt Umwelt- und Klimapolitik?
Es ist deshalb nicht so eindeutig zu beantworten, weil für mich Umwelt- und Klimapolitik ein Metathema ist, das in allen Entscheidungen mitschwingen muss. Und wenn ich jetzt für meine Prioritätenthemen für Oberösterreich hergehe und sage, die sind Bildung, vor allem Kinderbildung, aber bis zur Uni, die sind Industriestandort, Energie, dann bin ich ja schon bei einem wesentlichen umweltpolitischen und klimapolitischen Thema. Wie entwickeln wir diesen exportorientierten Industriestandort, wo Sachen gebaut werden, gemacht werden, gefertigt werden, was natürlich CO2 und Energie braucht. Wie entwickeln wir denn so weiter, dass er nachhaltig ist, dass er energieautark oder zumindest stärker unabhängig ist und dass er wettbewerbsfähig ist? Und das sind Fragen, die kann ich nur beantworten, nämlich nachhaltig beantworten und zukunftsweisend beantworten, wenn ich eine Antwort auf die Frage habe, wo kommt denn auf klimaschonende Art und Weise diese Energie zum Beispiel her? Und dann sind wir mitten im Kernthema für Oberösterreich und das ist sicher die Energiepolitik, eine leistbare, eine sichere Energie für die Betriebe und für die Haushalte. Das beschäftigt uns sehr stark.
Mhm. Die Legislaturperiode dauert noch 2 Jahre. Was sind deine erklärten Ziele für die nächsten 2 Jahre?
Ich teile es in zwei Bereiche. Das eine, vorher darüber gesprochen, meine Parteiorganisation, die NEOS in Oberösterreich. Wir haben ein riesen Wachstumsziel und eine große Wachstumsdynamik. Unser Ziel ist es, mit 70 Gemeindegruppen anzutreten im Jahr 27. Wir stehen derzeit, je nachdem, wie man es rechnet, zwischen 30 und 35. Braucht aber nur einmal wer wegziehen, der die zentrale Figur ist und dann kannst du wieder von vorne anfangen, mehr oder weniger. Das heißt, das ist eines der konkreten Ziele und da fließt da sehr viel Energie rein, Herzblut rein, meinerseits, meines Teams, aller unserer Funktionäre und Engagierten. Und inhaltlich ist mein Ziel, den Menschen in Oberösterreich in den nächsten 2 Jahren zu zeigen, dass mit NEOS ein Elan, eine Ambition, eine Reformfunke auch in die oberösterreichische Politik kommen kann und dass das realistisch ist und dass das möglich ist und dass ein weiter wie bisher, dieser relative Stillstand, nicht sein muss, dass es notwendig ist, dass es anders wird.
Mhm. Oder den Stillstand aufbrechen kann man ja eigentlich nie alleine als Partei. Das heißt, man braucht immer Partner, um Dinge umzusetzen. Jetzt hat man als einfacher Bürger oft das Gefühl, die Parteien untereinander verstehen sich nicht so gut. Ich glaube das nicht. Ich glaube, man versteht sich besser, als man glaubt. Aber mit wem menschelt es bei dir besonders im Landtag?
Du glaubst richtig, zumindest wenn du mich fragst. Ich kann aus der Erfahrung aus allen Ebenen der Politik sagen, dass die persönliche, die menschliche Ebene immer funktioniert und oft auch gerade dann gut funktioniert, wenn gleichzeitig in der Öffentlichkeit ein gewisser Konflikt da ist, beziehungsweise die meisten Politikerinnen und Politiker Profi genug sind, um das Persönliche und das Berufliche zu trennen und zu verstehen, sie haben eine Rolle. Ich verstehe, ich habe eine Rolle. Und die ist es, ein treibender, ein manchmal lästiger, ein versuchender, um Verständnis suchender Oppositionspolitiker zu sein, der halt manchmal für Regierende ein bisschen nervig ist. Und wenn die das auch verstehen, dann sehen sie das und respektieren das auch. Und umgekehrt verstehe ich jeden Regierungspolitiker, der sagt, mein Job ist es zu vermitteln, Stabilität, Sicherheit, es passt eh alles weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. Und das mache ich dann persönlich nicht zum Vorwurf. Das funktioniert immer und auf allen Ebenen. Ich möchte jetzt das Respekt vor den handelnden Personen niemanden groß hervorheben. Aber ich sage einmal so, ich habe im Landtag einen Sitznachbarn einer anderen Partei vor mir, den Severin Mayer von den Grünen. Und ich habe in Rufweite die Abgeordneten der SPÖ, wo es manche gibt, mit denen es ganz einfach gut funktioniert. Ich schätze die Leute alle, egal aus welcher Partei. Ich glaube, wenn man viel Zeit miteinander verbringt in Sitzungen oder am Rande von Sitzungen, dann versteht man sie automatisch besser. Je weiter man dann voneinander wegsitzt, desto schwieriger ist es wahrscheinlich.
Mhm. Ein Thema, das auch vielen unter den Nägeln brennt und mit dem man sich jetzt immer mehr beschäftigt, ist das Thema Integration. Integration in Oberösterreich. Mhm. Was soll, muss sich unbedingt verbessern oder ändern bei diesem Thema?
Ich glaube, dass das Thema Integration und gern wirklich auch in Verbindung mit Migration diskutiert, zu lange ungelöst ist. Und zwar, das muss man jetzt schon mal hervorheben, obwohl wir eine Bundesregierung gerade noch hatten, Schwarz-Blau, die eigentlich dieses Problem als Kernthema platziert hatte. Sie hat es noch nicht gelöst. Ich glaube, dass es richtig ist, was jetzt gelingt in der Bundesregierung. Die massive Aufstockung im Bereich der Sprachförderung, das einen Gang raufschalten, was die Anforderungen an Eltern von Kindern, die nicht gut Deutsch reden, betrifft, heute zum Beispiel für zwei ganz wesentliche Schritte, die jetzt passieren. Deutsch ist sozusagen ja die Tür rein in die Beteiligung in der Gesellschaft. Und wenn Familien ihren Kindern verwehren oder nicht aktiv ermöglichen, gut Deutsch zu lernen, dann geht das nicht. Gleichzeitig muss unser Bildungssystem ganz einfach auch Probleme lösen. Jetzt können wir zittern und darüber schimpfen, wie es denn so weit kommen hat können. Wir müssen das Problem lösen. Das Problem lautet, Kinder müssen Deutsch lernen. Das finde ich gut. Alles, was Oberösterreich dazu beitragen kann, unterstütze ich in den Kindergärten, in den Krabbelstuben, aber auch in den Volksschulen, bis rauf in den Pflichtschulen. Und alles andere, was dann so produziert wird von manchen Politikern in der Regierung, das halte ich oft dafür für Show. Also da jetzt irgendwelche Großveranstaltungen zu machen mit einer oberösterreichischen Hausordnung, kann man machen, wird jetzt nicht wirklich ein Problem lösen.
Mhm. Fachkräftemangel. Und jetzt da möchte ich einen besonderen Beruf ansprechen, den mit dem Beruf des Politikers. Wie kann man diesen, so wie ich ihn kennengelernt habe, doch sehr schönen Beruf der Jugend schmackhaft machen? Gibt es überhaupt dann einen Fachkräftemangel bei Politikern?
Ja, und zwar immer, und das wird auch nie anders sein. Und ich halte das jetzt einmal, ich halte nichts von diesen Aussagen wie, es war noch nie so schlimm und die Politiker sind so doof wie überhaupt noch nie. Das ist genauso falsch, wie zu sagen, die Jugend von heute und früher war alles besser. Das ist Unsinn. Schauen wir lösungsorientiert drauf. Wir brauchen die besten Köpfe in der Politik, weil die Politik eines der bestimmenden Rahmensysteme ist, innerhalb denen sich Gesellschaft, Wirtschaft und so weiter abspielt. Es ist nicht das Einzige. Also die Idee, dass die Politik alles dominiert und bestimmt, die halte ich für falsch. Es gibt erfolgreiche Industriebetriebe, auch in einem sehr herausfordernden Standortumfeld, wie Oberösterreich derzeit ist, nur als ein Beispiel. Wir brauchen die besten Köpfe. Wie kriegt man die? Indem möglichst viele Menschen verstehen und verinnerlichen, dass Politik auch was für sie ist. Das habe ich am Anfang gesagt. Mir ist diese Haltung wahnsinnig wichtig. Als Bürgerin, als Bürger bist du Teil einer Gesellschaft und einer Gemeinschaft, ob du willst oder nicht. Und es ist deine Verantwortung, deine Pflicht, aber auch deine Chance und Möglichkeit, diese Gemeinschaft selbst mitzugestalten. Sei es in einem Verein, sei es in der Politik, sei es wie auch immer sonst ehrenamtlich engagiert. Und wenn sich diese Haltung verbreitet in der Bevölkerung, dann kriege ich automatisch natürlich auch mehr Personen raus, die dann in der Politik Verantwortung übernehmen und zur Verfügung stehen, um diese Gesellschaft, diese Gemeinschaft zu gestalten, zu führen, wie auch immer. Was kann ich dazu beitragen? Es jetzt zu sagen, dafür zu werben. Ich treffe unglaublich viel Schülergruppen, Schülerinnengruppen im Landhaus und draußen. Das ist mein wesentlicher Punkt, den ich ihnen immer mitgebe. Und ich versuche unsere Partei so zu gestalten, dass jeder, der kommt und sich engagieren will, ein offenes Tor vorfindet und ich die Leute gut dabei begleite, herauszufinden, hey, was gefällt mir denn wirklich? Was habe ich denn für Stärken? Wie kann ich mich denn entwickeln und wachsen?
Meine nächste Frage bezieht sich auf die nächste Wahl, beziehungsweise den Einzug in den Landtag. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt, beim zweiten Mal hat es knapp geklappt. Die Prognose für das dritte Mal 2027, wie schaut die aus?
Wir sind 2015 das erste Mal antreten. NEOS ist 2012, 2013 gegründet worden, haben es knapp nicht geschafft, trotz viel Herzblut und Engagement. Das war für uns natürlich schmerzhaft. Ich muss aber auch sagen, es war schon ein hohes Pokern. 2021 haben wir den Einzug dann knapp geschafft. Das war mein Erfolg und der Erfolg meines Teams und aller, die da mitgearbeitet haben. Und jetzt geht es eben darum, nach weiteren 6 Jahren, 27, noch eins draufzusetzen und Oberösterreich diese gestaltende Reformkraft zu geben, die es so dringend braucht, als Reformpartner und Koalitionspartner von Kräften, die vielleicht schon ein bisschen gewohnheitsmüde sind. Und ich bin guter Dinge, weil ich merke, dass unser Beitrag für Reformen im Bund geschätzt wird. Wir und die FPÖ sind weiterhin die einzigen politischen Kräfte, die die Aufwinde erleben. Und ich glaube, dass das eine Riesenchance für Oberösterreich ist. Aber natürlich sind wir in Oberösterreich eine kleine politische Kraft, nicht so wie im Bund. Da sind wir eine fast nicht mehr kleine politische Kraft. Und entsprechend werden wir kämpfen müssen um Aufmerksamkeit und darum, dass die Menschen verstehen, wahrnehmen, hey, die gibt's da auch und die sind ein Riesenmehrwert.
Eine Frage habe ich noch zum Beruf. Und zwar, du hast es gerade angesprochen, die Bundesregierung ist seit ungefähr 6 Monaten im Amt. Seit 6 Monaten ungefähr haben die NEOS eine Regierungsbeteiligung. Wie zufrieden bist du als Landespolitiker mit dem bis dato gelieferten Ergebnis der NEOS und mit dem Auftritt, mit dem Auftreten deiner Parteivorsitzenden?
Das ist jetzt natürlich die Frage, inwieweit man da aus beruflichen Gründen was anderes sagen kann als na sehr zufrieden. Weil in dem Moment, wo du was anderes sagst, machst du ein Fassel auf und dann ruft morgen gleich der nächste Medienmensch an und wir wissen, was ich denn damit genau meine. Also das schicke ich einfach einmal transparenterweise vorweg. Grundsätzlich einmal war ich einer der Befürworter dieser Koalition von Anfang an, beim zweiten Mal, beim ersten Mal nicht, weil da ist einfach zu wenig passiert.
Grundsätzlich war ich einer der Befürworter.
Ja.
Jetzt nicht mehr?
Doch, absolut. Aber ich möchte erklären, warum. Weil wir es geschafft haben, im zweiten Anlauf bei den Verhandlungen in ein paar Kernbereichen, die für uns NEOS und für Österreich wesentlich sind, Reformcommitments zu vereinbaren. Ich fange an bei der Bildung, ich gehe weiter zu den Pensionen, ich gehe hin zu jetzt aktuell in der Verhandlung oder fertig verhandelt zu Energiegesetzen, Energieinfrastrukturgesetzen. Das sind Themen, Standortthemen, Leistungsthemen, Entlastungsthemen, aber auch Konsolidierungsthemen fürs Budget. Die waren so wichtig, dass ich beim zweiten Mal gesagt habe und dafür geworben habe, zu sehen, das ist die Chance für NEOS, den Unterschied zu machen. Denk dir NEOS weg aus dieser Koalition. Das wäre ein schwarz-rotes weiter wie bisher, das keiner will. Oder, was ich nicht unbedingt für besser erachte, ein schwarz-blaues oder blau-schwarzes weiter wie bisher mit Show und mit Teilbereichen, wo tatsächlich Verschlechterungen passiert wären, nämlich mit Sicherheit im Bereich der Bildung, mit Sicherheit im Bereich der Familien, mit Sicherheit im Bereich der Ausländerfeindlichkeit. Und deshalb sage ich auch heute noch, das war eine richtige Entscheidung und ist eine gute Entscheidung, nur das Prinzip alleine reicht nicht, beziehungsweise Ergebnisse liefern. Was jetzt gelungen ist in den ersten 6 Monaten, das passt. In der Bildung große Reformschritte, im Bereich der Budgetkonsolidierung, immerhin, obwohl es einen schwarzen und einen roten Regierungspartner gibt, Schritte in die richtige Richtung und das langfristige Commitment darauf, dass wir in eine budgetäre Lage kommen müssen, in der wir Arbeit entlasten können, das halte ich auch für wesentlich. Man wird sich das Monat für Monat anschauen müssen. Ich bin da genauso kritisch wie alle meine Kolleginnen und Kollegen im Bund auch und Regieren ist für uns kein Selbstzweck. Und wenn es keine Ergebnisse liefert, dann braucht es diese Regierung auch nicht. Solange das aber der Fall ist, stehe ich da voll dahinter.
Kommen wir jetzt ein bisschen weg vom Beruflichen, kommen wir jetzt mehr zu der Privatperson Felix Eipeltauer. Meine Einstiegsfrage da ist, was lernst du gerade?
Oh, so viel, dass ich in aller Ehrlichkeit sagen muss, es ist mir phasenweise fast zu viel. Mein Beruf, mein Job ist ein unfassbar fordernder, an den ich auch noch sehr hohe Anforderungen stelle. Also ich habe einen gewissen ungesunden Perfektionismus und verbringe unglaublich viel Energie damit, zu reflektieren, zu analysieren, zu wachsen und besser zu werden, aus Fehlern zu lernen. Das bezieht sich einerseits auf meine Führungsrolle in der Partei. Ich habe ein Team aus Angestellten auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich aber auch Ehrenamtliche. Und das bezieht sich andererseits natürlich aufs Private. Es ist ein unfassbar fordernder Beruf und die Zeit und Energie für die wichtigen Dinge im Privaten sind ständig unter Druck und das musst du lernen, damit umgehen musst du lernen. Ansonsten scheiterst du oder wirst zu einem Typen, den du selber in der Politik nicht sehen willst.
Von wem lernst du?
Wenn ich es hierarchisch mache, aktuell am meisten von meiner Freundin, die mir unglaublich dabei hilft, diese Erlebnisse, die ich mache, diese Erfahrungen, die ich mache, auch diese Fehler, die ich mache, zu reflektieren. Sie ist Psychotherapeutin in Ausbildung und hat natürlich das Handwerkszeug und die persönliche Nähe dazu. Das schätze ich wahnsinnig. Ich lerne unglaublich viel von meinen Kolleginnen und Kollegen, die mir Berufserfahrung und Lebenserfahrung voraus haben. Karin Doppelbauer und Markus Hofer vor allem, zwar Manager oder Ex-Manager im Fall von Markus aus der Industrie, aus dem internationalen Konzern im Fall der Karin, von denen lernst du halt einfach Führungshandwerk im weitesten Sinne. Und das sage ich auch, mag vielleicht erstaunen, von der Vielfalt meiner Parteifamilie. Da sind Menschen drinnen, die sind noch keine 20, aber haben einen Elan, eine Freude, eine Gestaltungskraft, da kannst du was abschauen. Da sind Leute drinnen, die neben Familie, neben Unternehmen, neben Häuselbauen trotzdem noch irgendwie die Struktur und die Zeit finden, in ihrer Gemeinde was aufzubauen. Und da nehme ich so viel mit an kleinen und großen Eindrücken. Und deshalb habe ich das auch im Laufe unseres Gesprächs jetzt mehrmals gesagt, dass ich hier so viel lernen darf. Das ist für mich der größte Lohn eigentlich aus der Politik. Und es hört nicht auf, herausfordernd zu sein und lehrreich zu sein.
Was kann man von dir lernen?
Das ist für mich deshalb ein schwieriger Punkt, weil das ist eine meiner Schwächen. Ich stelle meine eigene Kompetenz im privaten und beruflichen gerne mal hinters Licht. Nicht, weil ich nicht glaube, dass ich es habe, aber weil ich aus irgendeinem Grund gelernt habe, man macht sich selber nicht wichtig und stellt sich selber nicht in den Vordergrund. Ist das ein Spannungsverhältnis zu meiner Rolle als Landesparteichef in der Politik? Ja, natürlich, vollkommen klar. Was kann man von mir lernen? Ich bin selber stolz auf meine Ausdauer und mein Commitment zur politischen Sache. Mhm. Mir ist es fundamental wichtig zu zeigen, dass man sich als Bürgerin, als Bürger mit gewissen moralischen und ethischen Maßstäben in der Politik bewähren und behaupten kann und damit Erfolg haben kann. Ich will nicht lügen, ich will geradlinig sein, ich möchte ehrlich und authentisch sein, meinen Mitstreitern, aber auch meinen Konkurrenten und der Öffentlichkeit gegenüber. Und ich bin stolz darauf, dass mir das bisher gelingt. Ich erlebe, dass das nicht von allen geschätzt wird und dass es herausfordernd ist, selber Fairplay zu betreiben, wenn das andere nicht tun. Aber das kann man wahrscheinlich von mir lernen, wenn man genau weiß, was und wie ich tue. Und ich glaube, das ist auch ganz ein wesentlicher Punkt.
Das waren schon sehr viele schöne Punkte.
Ja, hoffentlich.
Was stimmt dich zuversichtlich?
Mir stimmen zwei Dinge vor allem zuversichtlich. Das eine, es kommt immer anders, als du glaubst. Die Anmaßung zu meinen, man weiß, wie die Welt in einem Jahr ausschaut oder wie die Wahl in zwei Jahren ausgeht, die habe ich schon längst hinter mir lassen und es ist genauso wahrscheinlich, wenn nicht wahrscheinlicher, ja, dass sich alles sehr gut entwickelt, wie es ist, dass alles den Bach runtergeht. Das ist ein Prinzip, das mir eigentlich jeden Tag und in jeder Situation Hoffnung und Zuversicht gibt. Ich bin ein Kind der Zuversicht, sonst würde ich mich nicht einbringen und meine ganze Energie und Zeit in diesen meinen Jahren da zwischen 25 und jetzt 33 da investieren in die Politik. Und das Zweite ist, dass immer wieder dann, wenn ich erlebe, jetzt geht's wirklich weiter fort, jetzt bräuchte ich Unterstützung, dass die dann da ist. Und dass es immer Menschen gibt, die sich engagieren, die sich einbringen und die einen Mehrwert bieten, oft aus den unvermutetsten Ecken und Winkeln des Lebens. Und das sind zwei Punkte, zwei Prinzipien eigentlich, die ich für mich erkannt habe, an die ich glaube und die mich permanent zuversichtlich stimmen.
Wie abgesprochen passt die nächste Frage drauf.
Ist mir nicht gespannt.
Woran glaubst du?
Ich glaube daran, dass wir alle dazu berufen sind, unser Umfeld und uns selbst aktiv zu gestalten. Und dass es der größte Fehler ist und der größte Quell von Schmerz und Unzufriedenheit und Problemen, wenn jemand das nicht erkennt oder nicht beherzigt. Es ist eine gewisse Art von Eigenverantwortung verbunden mit der Mitverantwortung für die Gemeinschaft. Wenn das in der Gesellschaft verankert ist, und wir haben das große Glück in Oberösterreich, dass es im Prinzip so ist, wir sind ein unternehmerisches Land, wir sind ein fleißiges Land, wir sind ein Land von Vereinen und ehrenamtlichem Engagement. Das ist ein unfassbarer kultureller Schatz, den wir da haben. Und ich glaube daran, dass das ein Grundprinzip ist, das uns alle weiterbringt, das uns Sicherheit bringt, das uns Kraft bringt. Und ich glaube, dass wir davon alle zehren und an uns selber auch arbeiten müssen permanent. Das ist meine tiefgreifende Überzeugung auf einer persönlichen Ebene. Und ich glaube, dass die auch politische Implikationen hat, deshalb sage ich es auch in dem Kontext.
Jeder Mensch hat Vorbilder. Wenn du mit einem Vorbild, egal ob lebend oder bereits verstorben, auf ein Glas Wein gehen könntest oder auf ein Bier, wer wäre das und welche Frage würdest du ihm als Erster stellen?
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen untypisch oder unerwartet oder komisch, aber ich sage da zwei Sachen. Ich habe kein Vorbild und ich glaube auch, dass Vorbilder nicht gesund sind. Weil Vorbilder sind Projektionen. In dem Moment, wo ich einen Menschen wirklich gut kenne und verstehe, kann ich sagen, das ist mir beispielgebend oder inspirierend. Aber ein Vorbild im Sinne dessen, so will ich sein, vor dem hüte ich mich. Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Es gibt Menschen, die mich inspirieren und die mich interessieren. Und das sind, ich kann da jetzt niemanden konkreten nennen. Und zwar mache ich das deshalb nicht, weil es auch einmal alltägliche Situationen sein kann, wenn man denkt, wow, das war jetzt einfach wirklich stark. Und das kann jemand sein, der Zivilcourage zeigt in der Öffentlichkeit zum Beispiel, der jemandem hilft, der sich zu einem Bettler aufkniet und mit dem redet und mit dem auf einer persönlichen Ebene eine Verbindung herstellt. Und das siehst du so in der Straße im Alltag und da denke ich mir, das ist einfach schön. Das ist ein Wow-Moment. Und dann sind das Menschen, die mich inspirieren. Und dann sind das nicht die Promis, die Stars, die großen historischen Figuren. Ja, natürlich würde ich gerne mit Lucius Seneca oder mit den Julius Caesar als Massenmörder, nehmen wir mal raus, oder mit großen Philosophen und Staatsleuten einmal sprechen. Na, völlig klar, wer denn nicht. Sind aber keine Vorbilder.
Mhm. Okay. Letzte Frage. Wir sind nicht am Ende, aber wir sind am Ende des Podcasts. Ein Schlussstatement. Ein kurzer Schlussstatement.
Ich hoffe total, dass jede und jeder, die oder der uns und mir jetzt zugehört hat, schätzen kann, dass ich versucht habe, sehr offen zu sein, ungefiltert zu sein. Und ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen inspirieren habe können, sich Politik aus einem anderen, aus einem besseren Licht heraus zu betrachten und vielleicht sogar zu engagieren. Vielleicht bei NEOS, meine E-Mail-Adresse ist bekannt öffentlich. Vielleicht bei anderen, vollkommen in Ordnung. Und damit hat das Ganze auch einen großen Mehrwert gehabt und mir geht's immer um den Mehrwert für die öffentliche Sache und auf den hoffe ich auch hier.
Felix Eipeldauer, es war ein fantastisches, interessantes Gespräch, die Zeit ist verflogen. Danke, dass du da warst.
Hannes, danke für die Einladung, es hat mich wirklich sehr gefreut.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.